Willkommen zur immerhin nun schon 9. Folge. Heute mit im Studio der Trierer Historiker Stefan Laux. Die 9. Folge trägt den Titel Bald in einem blühenderen Zustande als je. Denkschriften, Pläne, Wiedergründungsversuche nach 1815. Die Überschrift greift auf eine Denkschrift des Jahres 1815 zurück. Bevor wir diese ambitionierten Versuche etwas genauer betrachten, sei zunächst gefragt, wie muss man eine aus der Sicht des Jahres 1970, 172 Jahre währende Unterbrechung, eigentlich einordnen? Hat Trier und oder die verantwortlichen politischen Körperschaften die Wunde des Verlusts der Universität all die Jahre begleitet? Ich würde diese Frage mit Abstrichen bejahen und werde das mit dieser und der nächsten Folge auch begründen. Dazu gehört dann auch eine Antwort auf die Frage, ob man von der uralten Universität, wie man die Universität in der Zeit spätestens des 17., 18. Jahrhunderts dann auch nannte, eine Brücke zur neuen Universität bauen kann. Kennzeichnend für die Zeit, die nun im Fokus steht, ist eine Einschätzung, die der Historiker Wolfgang Schieder 1970 an die wiedergegründete Universität Trier-Kaiserslautern berufen, im Jahr 2019 abgab. Ich zitiere: In Trier konnte man immer nur auf eine Initiative von oben hoffen. Zitat Ende. Emil Zenz zieht in seiner Geschichte der Stadt Trier im 19. Jahrhundert an mehreren Stellen Bilanz. Für das Jahr 1810, also sagen wir am Ende der Franzosenzeit, stellt er fest, um 1810 herrschte in Trier nur mehr wenig Missstimmung. Die Trierer hatten sich größtenteils damit abgefunden, dass sie Franzosen bleiben würden, zumal sie sich im Klaren waren, dass das alte Kurfürstentum Trier nicht mehr erstehen würde. Auch hatte Trier nicht schlecht abgeschnitten. Es hatte bedeutendere Behörden als in kurfürstlicher Zeit. An wichtigen Einrichtungen war nur die Universität verloren gegangen. Zitat Ende. Aber nach 1815 sah es für die Muss-Preußen, ein Begriff, den die Historikerin Gabriele Clemens wählt, nicht gut aus. Eine weltweite Klimakrise und Hungersnot, verursacht durch einen Vulkanausbruch in Indonesien, Stichwort Tambora, kam hinzu. Daher gab es bei Zenz auch diese Einschätzung. Mit dem Abzug der Franzosen begann für Trier wiederum, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, eine unsichere Zeit. Schauen wir dennoch noch einmal kurz auf die Zeit nach 1800. Trier hatte an vielen Stellen Bekanntschaft mit Freiheitsbäumen der Französischen Revolution machen dürfen. Kirchen wurden umgewandelt. Trier hatte auch zeitweise seinen Tempel der Vernunft, wie die Jesuitenkirche zeitweise genannt wurde. Viele beklagten die Entweihung der kirchlichen Räume. Der letzte Kurfürst, so sehr er sich zunächst für Reformen an der Universität auch einsetzte, insgesamt lag sein Lebensmittelpunkt in Koblenz. Nur zweimal hat er Trier besucht. Dafür ist er vergleichsweise häufig an symbolischen Orten, der Promotionsaula und im Kurfürstlichen Palais, vertreten. Die Historikerin Gabriele Clemens, eben bereits erwähnt, ist in ihrem Urteil unmissverständlich deutlich. Clemens Wenceslaus von Sachsen hat Trier abgehängt. Punkt. Als Stadt profitierte Trier von dem Hauptstadtstatus im Saar-Departement, vor allem im Justiz- und Verwaltungswesen. 1804 erhielt Trier einen Appellationsgerichtshof. Die politischen und sozialen Reformen waren umfassend. Säkularisation, Aufhebung der Zünfte, Gewerbefreiheit, aber auch Einführung der Wehrpflicht und eine allmählich deutlich ansteigende Steuerlast. Die Rhein- und Moselregion kam zu Preußen, weil der Wiener Kongress darin einen Schutz gegenüber einer erneuten französischen Bedrohung sah. Preußen hätte sich gerne damals das gesamte Sachsen einverleibt. Nun kündigte Preußen nach 1815 Reformen an, die meist nicht stattfanden. Und im Jahr 1819 wurde auch noch der Appellationsgerichtshof nach Köln verlegt. Noch enttäuschender aber verlief das Ringen um die Universität, nunmehr die Rheinische genannt. Gabriele Clemens kommt zu folgendem Fazit. Die Regierung, also die preußische, sah Trier vor allem als Garnisonsort, was der Stadt aber keine neuen Impulse brachte. Trier hatte seit 1783 eine Lesegesellschaft und knüpfte damit an eine neue intellektuelle Form der Geselligkeit an. Der Kurfürst verbat sie 1793 aus Sorge um revolutionäre Impulse. Aber 1799 existierte wieder ein Lesekabinett. Im Jahr 1801 gründete sich die Gesellschaft für nützliche Forschungen, die bis heute existiert. Kein Beleg für die Förderung des wissenschaftlichen Studiums, aber Ausdruck eines Bildungsauftrags, verbunden mit Förderungen zum Wohle der Heimat. Hinzu kam eine Freimaurerloge und nach dem Abzug der Franzosen löste sich das Lesekabinett auf, um später in anderer Form wiederzukehren. 1817-1818 entstand, initiiert erneut von Trierer Notabeln, also Mitgliedern der gehobenen Trierer Bürgerschaft, das Literarische Casino, aus dem dann 1818 die Casino-Gesellschaft wurde, die auch bis heute existiert und vor wenigen Jahren ihr 200-jähriges Jubiläum feiern konnte. Erneut aber eher auch ein anti-preußisches Signal. Deren Geschichte steht hier aber nicht im Mittelpunkt, aber erwähnt sei, dass zur Geselligkeit der Moselwein zählte und sein Genuss gleichsam mit Seminarübungen einer, in Anführungszeichen, Wein-Universität verglichen werden konnte. So der Landgerichtspräsident Karl Schorn in den 1860er Jahren. Die Idee einer Universität mit Weinbaufakultät wird uns nach 1945 im Übrigen noch einmal begegnen. Nun, ein erster Wiederbelebungsversuch der Universität ereignete sich dennoch im Jahr 1808. Der von den Franzosen eingesetzte Bischof Manet plädierte für eine Wiedereröffnung der Theologischen Fakultät als Außenstelle der in Paris neu entstandenen kaiserlichen Universität. Er argumentiert mit der Tradition, mit der Bedeutung Triers für das heutige Gebiet der Grande Région, aber ohne Erfolg. Erst mit dem eben bereits erwähnten Einsetzen des Wiener Kongresses, der vom September 1814 bis Juni 1815 über die territoriale Neuordnung der nachnapoleonischen Zeit beriet, nahmen die Initiativen wieder zu. Da ist zunächst die Denkschrift datiert auf den 31. März 1815. Der Graf Edmund von Kesselstadt reist nach Wien, um den preußischen Staatsmännern und Beamten die Lage Triers zu veranschaulichen, die er als kläglich beschrieb. Nur noch 8000 Einwohner, Hunger, Not, Abwanderung. In Paragraph 4 dieser Denkschrift zeigt er Mittel an, die helfen könnten. Wenn der Stadt mehrere Staatsverwaltungen, eine Universität und bedeutende Garnison gegeben würde. Ja, wenn. Für die Rückkehr zu einem blühenden Zustand reichten die Argumente, auch der Hinweis auf den noch vorhandenen Gebäudebestand und die stattliche Bibliothek nicht aus. In einer weiteren Denkschrift, datiert auf den September 1815, verfasst von Johann Baptist Michael Hetzroth und an den Freiherrn vom Stein adressiert, wird ein Argument erwähnt, das einen Teil der Zurückhaltung auf preußischer Seite erklären mag. Ich zitiere: Ohne Zweifel sind die, welche für die Städte am Rhein das Wort führten, von der Unterstellung ausgegangen, dass Trier an der äußersten Grenze des Großherzogtums und der ganzen preußischen Monarchie in der Nähe französischer Festungen, bei dem damaligen Zustande der Dinge und einem etwa wieder ausbrechenden Kriege mit Frankreich, nicht Sicherheit genug gewähre. Zitat Ende. Damit war die Konkurrenz am Rhein ebenso benannt. Bonn und Köln. Ich zitiere: Der uralte Musensitz, für den Hetzroth in der Denkschrift wirbt, solle, ich zitiere, in den dankbaren Herzen getreuer Untertanen gegründet sein. Zitat Ende. Das Ratsmitglied Nell reiste sogar am 16. September 1815 eigens nach Hanau, um dem König die Trierer Sorgen vorzutragen. Vergebens. 2 Jahre später, am 11. August 1817, wird in einem Stadtratsprotokoll die Überreichung der Verfassungsadresse der Stadt Trier an den preußischen König Friedrich Wilhelm III. Zusammengefasst. Erneut wird um die Beibehaltung, in diesem Fall des Oberlandesgerichts, und für die uralte Universität geworben. Aber auch der Hinweis auf die schöne und gesunde Lage, so heißt es in der Denkschrift, half nicht. Im Jahr 1818 also eröffnete die Universität Bonn, wo vormals nur eine kleine Akademie existierte, ihre Pforten als preußische Universität im Rheinland. Denn diese kleine Akademie hatte nicht die ausgeprägt klerikale Geschichte, die Trier nun einmal ausmachte. Zenz ist somit zuzustimmen, dass in einem französischen Bericht, datiert auf den 1. November 1798, das letzte Mal ein letztlich unerfülltes Hoffnungssignal für die Trierer Universität formuliert wurde. Ich zitiere: An der Universität zu Trier werden erst dann Kurse eröffnet werden, wenn der Regierungskommissar mit dem Justizminister die nötige Abrede wird genommen haben, wie man die fast gar nicht in Anschlag kommenden Einkünfte derselben wird ersetzen können. Das Finanzthema hat diese Universität selbst in diesen letzten Stunden nicht losgelassen. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang noch folgende Begebenheit, die ebenfalls von Zenz beschrieben wird. Als Preußen die Rheinische Universität in Bonn errichtete, ging der preußische Staat daran, diese neue Hochschule mit einer Bibliothek auszustatten, ohne dass die Staatskasse zu stark belastet wurde. Der Leiter der Trierer Stadtbibliothek, Wüttenbach, der in dieser Zeit auch ein bedeutender Schuldirektor in Trier war, konnte durch sein Geschick die Zahl der Dubletten, die Trier verließen, in Grenzen halten. Unterstützung fand er dafür auch bei Oberbürgermeister von Haaf, der sich ebenfalls lange für den Erhalt bzw. die Rückkehr der Universität eingesetzt hatte. Nach 1870-71, dem Deutsch-Französischen Krieg, musste die Stadtbibliothek übrigens eine hohe Zahl an Dubletten an die Universität Straßburg, die danach ja zum Deutschen Reich gehörte, abgeben, darunter auch Friedrich Spees Trutznachtigall. Im Jahr 1831 fand die Schließung der Universität erneut Kurzerwähnung, als der schon erwähnte Wilhelm von Haaf für einen zweiten Appellationsgerichtshof in Trier warb, hier also im Sinne einer Kompensation. Die Zeitsprünge verdeutlichen, dass die Fundstellen seltener werden. Kommen wir also zu der sehr lückenhaft dokumentierten Phase. Was geschah etwa im Jahr 1848, ein Revolutionsjahr, das Paulskirchenjahr, offenbar nichts Erwähnenswertes. Dafür finden sich zu einem späteren Zeitpunkt Hinweise auf den manifesten Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken in Preußen. Erstmals anlässlich der Wahlen im November 1861. Hier streiten in Trier die Klerikalen mit den Liberalen und nutzen dazu auch das Blatt Eucharius, benannt nach dem ersten Bischof von Trier. Nicht eine einzige katholische Universität gäbe es. Und, das noch bedeutender, anlässlich des Katholikentags in Trier im Jahr 1865, ich zitiere: Im Zusammenhang mit diesem Thema wurde bedauert, dass Preußen 3 protestantische Universitäten in Halle, Königsberg und Greifswald habe, während eine katholische Universität nicht existiere. Dem Materialismus müssten die Katholiken den Gedanken der Gründung einer großen, freien Hochschule entgegenstellen, die ganz im Dienste der Wahrheit steht, die die Wissenschaft zu pflegen hat, aber nach der Richtschnur der untrüglichen Wahrheit, nach der rein katholischen Lehre. So ein Redner auf dem Katholikentag in Trier. Nun, der Hinweis auf die Lücken ist in der Tat ernst zu nehmen. Denn sollte Trier im Jahr 1873 nicht an die Gründung einer Universität vor 400 Jahren erinnert haben? Sollte diese Geschichte keine Erwähnung wert gewesen sein? Eine wichtige Quelle, das damalige lokale Zeitungswesen, lässt sich bis heute nur mühsam erschließen. Dies spüren insbesondere Historiker, die sich der geschichtlichen Landeskunde im 19. Jahrhundert widmen. Dazu zählt der Trierer Historiker Stefan Laux, der auch ein Experte für die Universitätsgeschichte ist. Wie, Herr Laux, würden Sie die Quellenlage charakterisieren? Und im Hinblick auf den gerade angesprochenen Konflikt, was wissen wir, Klammer auf, nicht Klammer zu, zum Beispiel über die Zeit des Kulturkampfs, also die Phase zwischen 1871 und 1887? Und was bedeutete dieser Begriff Kulturkampf eigentlich und insbesondere auch für die hiesigen Verhältnisse?
Der Begriff des Kulturkampfes dürfte uns heute befremden, wie mir scheint. Mit Kulturkampf verbinden wir vielleicht so etwas wie eine globale Dimension von Auseinandersetzungen, die um Werte in Wertegemeinschaften, in Nationen vorherrschten und miteinander im Widerstreit lagen. Wir verbinden weniger mit dem Kulturkampf eine innere Entwicklung in den Staaten, sei es in Deutschland der damaligen Zeit im 19. Jahrhundert oder auch in Italien. Aber genau das ist das, was wir damit zu verbinden haben, eine Auseinandersetzung zwischen einem säkular eingestellten Staat, wie ihn der Preußische im 19. Jahrhundert dargestellt hat, und einer katholischen Kirche, oder besser sollte man vielleicht sagen, einer Kirchengemeinschaft, die auf ihre Autonomie pochte. Der Begriff des Kulturkampfes mag schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden sein, angeblich erfunden oder lanciert durch den Arbeiterführer und politischen Schriftsteller Ferdinand Lassalle, tatsächlich aber eingeführt 1873 durch den berühmt gewordenen Mediziner Rudolf Virchow, der mit dem Kulturkampf tendenziell eine Zurückdrängung, man mag auch sagen, eine Ausschaltung der katholischen Kirche aus den politischen Verhältnissen der damaligen Zeit verband. Um das zu begreifen, sollten wir noch einmal ein Stück zurückblicken auf das frühe 19. Jahrhundert, das den Untergang der katholischen Kirchentümer gesehen hatte. Diese Kirchentümer sind nicht alleine eben als kirchliche Gemeinschaften, sondern als Kirchenstaaten zu sehen, die im Zuge der Säkularisation sowohl ihr Eigentum, ihren Besitz, als auch, und darauf kommt es hier an, ihre politische Verfügungsgewalt verloren hatte. Die politisch-administrative Macht Preußens 1815 formierte sich durch den Regierungsbezirk Trier, ein sehr groß dimensioniertes Konstrukt, das etwa von Krefeld im Norden bis nach Saarbrücken im linksrheinischen Raum herunterreichte und somit eben auch Trier und sein Umland einschloss. Hier besaß Preußen nie eine Staatstradition und, wie man auch sagen könnte, keine Empathie für die politischen, für die bürgerlichen, die ständischen Verhältnisse, aber insbesondere auch das religiöse Empfinden der Menschen. Tatsächlich markiert das Jahr 1815 nicht alleine im linksrheinischen Raum, sondern auch in anderen Regionen den Übergang aus preußischer Sicht von einer mehr oder minder einförmigen konfessionellen Situation, auszunehmen wäre allenfalls der schlesische Raum, hin zu einer multikonfessionellen Situation. In dieser Situation musste man sich auf Befindlichkeiten, auf Honoratioren, auf lokale Verhältnisse einstellen, die fremd waren. Und dies, Herr Jeckel hatte es erwähnt, unmittelbar nach 1815 unter den schwierigsten Bedingungen. Ein weiteres kam hinzu. 1815 war der Argwohn gegenüber allen Bevölkerungsteilen im damaligen Deutschland, aber auch den damaligen Fürstentümern. Bayern sei besonders hervorgehoben, aus preußischer Sicht besonders groß. Die Unterstellung war, Man assoziiere sich eigentlich mit Frankreich und oder mit der katholischen Welt und leiste dem preußischen Staat nicht die Loyalität, die er verdiene, der sich ja in der Öffentlichkeit der Begriff der Befreiungskriege lässt unzweifelhaft darauf schließen, eben als Befreier Europas gerierte. Aus dieser grundsätzlichen Situation entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts ein schwieriges Verhältnis zwischen Preußen und den Rheinlanden, soweit sie als katholisch begriffen wurde, das sicherlich seine Bewandtnis hatte, das allerdings auch, das sollte man sich immer vor Augen führen, ein gewisses Narrativ ausfüllte, insofern als die Distanz der sogenannten Rheinländer gegenüber Preußen in der Historiographie, auch in der populären Vorstellungswelt, insbesondere vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs, eine gewisse Funktion hatte. Diese Funktion ist in der Zeit der sogenannten Bonner Republik ziemlich klar zu identifizieren, auch als eine Selbstfreisprechung gegenüber den negativen Tendenzen, dem Militarismus, mitunter dem Chauvinismus Preußens in der deutschen Geschichte, an dem man keinen Anteil zu haben glaubte. Nun aber zurück ins 19. Jahrhundert. Als Quintessenz könnte man dem Kulturkampf, der seine eigentliche oder engere Phase von 1871 bis 1878 besaß, eine Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche zusprechen. Man könnte von Protestantismus versus Katholizismus sprechen, eine Auseinandersetzung zwischen Konservatismus und Modernismus und mit allerdings einigen Vorbehalten einem Zwiespalt zwischen moderner Welt und Liberalismus gegenüber einer konservativ-katholischen Sozialethik. Das wäre eine Dimension, die aber nicht zuletzt auch mit den milieuhaften Bedingungen zu verbinden ist, die wir in Trier in ganz besonders markanter Form antreffen. Führen wir uns vor Augen, dass um das Jahr 1823 da erste Zählungen vorgenommen worden waren, der Anteil der Katholiken im Stadtkreis Trier bei weit über 90% lag, möglicherweise über 95%, derweil sich die kleine Gruppe der Protestanten weitgehend in preußischen Verwaltungspersonen erschöpfte, die zugereist waren. Allein insofern haben wir davon auszugehen, dass wir in Trier ein geschlossenes katholisches Milieu besaßen, das, setzt man alleine die Zahlen als Maßstab an, auch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in dieser Form existierte. Das alleine war kein Grund für einen Konflikt, wie er sich mit dem Kulturkampf verbindet. Doch unter den politischen Voraussetzungen seit der Reichsgründung 1871 wuchs sich dieser konfessionelle Dissens oder diese Spaltung zu einem handfesten Problem aus. 1874 besaß die Zentrumspartei, also die Partei der organisierten Katholiken, schon den gleichen Stimmenanteil im Reichstag wie die etablierte nationalliberale Partei. Aus preußischer Sicht stellten die Katholiken also eine latente Gefahr für das Establishment und damit die Regierung und möglicherweise sogar auch das preußisch-protestantische Kaisertum dar. 1874 wurde ein Attentat auf Otto von Bismarck ausgeübt von einem katholischen Handwerker. Man kann sich vorstellen, dass dies zu einer erheblichen Emotionalisierung führte auf beiden Seiten, auf preußischer Seite zu einem wachsenden Verdacht gegenüber den Katholiken, denen man mithin subversive Tendenzen unterstellte. Was tat man in dieser Situation? Man war darauf erpicht, die Verfügungsgewalt der katholischen Kirche in den Feldern, die sie traditionell für sich in Anspruch nahm, für sich zu reservieren. Diese Felder sind grob umschrieben mit Schule, Erziehung, Gesundheitswesen, sozialer Fürsorge, nicht zuletzt auch die Eheschließung und das weite Feld von privaten, persönlichen, individuellen Praktiken, in denen sich die katholische Kirche auf der Grundlage einer Wahrheitsbehauptung ein Verfügungsrecht anmaßte, so aus preußischer Sicht. Der Kulturkampf nahm nun unmittelbar bereits 1871 feste Formen an. Kurz aufgezählt seien einige Verfügungen der preußischen Regierung, wie 1871 die Aufhebung der sogenannten katholischen Abteilung im preußischen Kultusministerium, was symbolisch war dafür, dass man der katholischen Kirche nun weniger als zuvor ein Reservatrecht einzugestehen bereit war. 1871 wurde ein Schulaufsichtsgesetz erlassen, das eine verstaatlichte Schulinspektion vorsah. Ordensklerikern wurde die Mitwirkung an öffentlichen Schulen untersagt. Im März 1872 boykottierten Katholiken aus Protest über diese Maßnahme den Geburtstag des Kaisers. Das war eine Petitesse, wie man vielleicht meinen mag, aber in der Wahrnehmung war das ein Skandal. 1872 weiter folgte das sogenannte Jesuitengesetz, ein drakonisches Verbot der Niederlassung und der Betätigung von Jesuiten im Bildungswesen im Reich. Besonders berühmt die Mai-Gesetze 1873, die strenge Qualifikationsvoraussetzungen für Lehrer bei Strafen gegen die katholische Kirche vorsah. 1873 wurde infolgedessen das Trierer Priesterseminar geschlossen, da der amtierende Bischof es nicht zugelassen hatte, dass das Seminar sich einer Inspektion durch die preußischen Behörden unterziehe. Bis 1876 wurden auf dem Reichsgebiet eine Vielzahl von Bischöfen entweder suspendiert oder gar verhaftet oder verbannt. In diesen Jahren war der Kulturkampf also kulminiert, derweil sich, wie man sagen kann, das katholische Milieu, von dem ich gesprochen hatte, auch symbolisch verfestigt hatte. Man denkt schon in den 50er Jahren vielleicht mit Blick auf Trier auf die Errichtung der größten Mariensäule in der Rheinprovinz, zuvor die Heilig-Rock-Wallfahrt 1844 und in den 1860er Jahren und in den 1870ern mehr und mehr öffentliche Maßnahmen auch der katholischen Kirche, die dazu dienen sollten, nicht nur die Geschlossenheit der Kirche zu demonstrieren, sondern sie auch nach innen hin zu konsolidieren. Als Quintessenz des Kulturkampfes, der nach 1878 insbesondere durch den Wechsel auf dem Heiligen Stuhl nach dem Tod Papst Pius IX. Abflaute, könnten wir feststellen, wir haben zum einen eine genuin kulturell konfessionelle Auseinandersetzung, in deren Mittelpunkt eine Verhältnisbestimmung zwischen Staat und Kirche stand, auf der anderen Seite aber auch eine politische Auseinandersetzung, in deren Rahmen der preußische Staat maßgeblich unter Otto von Bismarck der Meinung war, man müsse die katholische Kirche auf ihren sozialen, mithin auch religiösen und öffentlichen Betätigungsfeldern zurückdrängen, um damit auch dem politischen Katholizismus Einhalt zu gebieten. Eine These der Forschung ist es, und sie scheint mir durchaus plausibel zu sein, dass das Abflauen des Kulturkampfes auch mit dem Erfolg der Sozialdemokratie zu verbinden ist. Denn 1890 hatte die Sozialdemokratie politisch die Oberhand gewonnen, derweil das katholische Zentrum relativ stabil geblieben war, aber sich doch keine zusätzlichen Erfolge mehr hatte sichern können. So gesehen also auch ein Wechsel in der Vorstellung, wer die Staatsfeinde Preußens gewesen seien in der Zeit des sogenannten Wilhelminismus. Ein Blick zum Abschluss auf die Kategorie Universitäten. Herr Jeckel hatte soeben angemerkt, dass es seit der frühen Neuzeit eine Reihe preußischer Universitäten gegeben hatte, wie Frankfurt an der Oder, Königsberg, Halle, Breslau, schon aus österreichischer Zeit, dann in späterer Zeit in Preußen noch einmal unter neuen Vorzeichen eröffnet. Im 19. Jahrhundert stehen aber insbesondere die Universitätsgründungen in Berlin und in Bonn im Vordergrund. Es ist unbedingt zu betonen, dass aus preußischer Sicht im 19. Jahrhundert diese Universitätsgründungen einem Paritätsgebot unterlagen. Mit anderen Worten, diese Universitäten waren nicht konfessionell. Und eine Universität wie die in Bonn besaß eine katholische wie eine evangelisch-protestantische Fakultät. Die Wahrnehmung war aber eine andere, sowohl aus katholischer wie aus protestantischer Sicht. Aus katholischer Sicht handelte es sich bei den preußischen Universitäten durchweg um staatsnahe, protestantisch ausgerichtete hohe Bildungsstätten, zu denen man den Zugang nur mit vielen Zweifeln, möglicherweise auch widerwillig, suchte. Die Vorstellung, dass eine katholische Universität dem Geist der Mentalität der Menschen in der Region entspreche, war nachweislich stark verbreitet. Aber auch, dass eine solche Universität dazu beitragen könne, die Freiheit der katholischen Kirche zu sichern, vielleicht wiederherzustellen. Und so sind im 19. Jahrhundert eine Reihe von Phasen zu beobachten in den 1830er Jahren, um 1848 und in den 1860er Jahren, da die Vorstellung, dass eine katholische Universität wünschenswert, notwendig und auch legitim war, sehr verbreitet war, insbesondere unter den Bischöfen Deutschlands. Es gab dafür Vorbilder im Ausland. Ein relativ nahegelegenes Vorbild war die katholische Universität Löwen, die 1834 eingerichtet worden war. Das war aus preußischer Sicht auch insofern eine sensible Sache, als man den Katholiken in den 1830er und frühen 1840er Jahren in der Region unterstellte, sie würden eine Sezessionsbewegung anstreben, so wie das im 1839 etablierten belgischen Staat der Fall gewesen war. 1854 die katholische Universität von Irland, später die katholische Universität vom Heiligen Herzen in Mailand oder die Universität Nijmegen, die 2006 allerdings die kirchliche Anerkennung verloren hat. Der Plan einer katholischen Universität ist im 19. Jahrhundert aber in Trier wie im Reichsgebiet insgesamt nicht realisiert worden. Die erste und bis heute einzige katholische Volluniversität ist die Universität Eichstätt, die 1980 eröffnet wurde und Anfang des 21. Jahrhunderts sich mit Ingolstadt verband. Die katholische Universität blieb eine unerfüllte Vision über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg.
Danke für diese ausführlichen Erläuterungen zum Kulturkampf und zu der Auswirkung auf die Universitätsgründungen. Bleiben wir noch kurz bei dem Hinweis auf die vergleichsweise junge Tradition katholischer Universitäten in Deutschland. Bei aller Lückenhaftigkeit, auf die wir bereits hingewiesen haben, zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden wir tatsächlich auch noch einmal in Trier fündig. 1907 begegnet uns erneut das Argument, wie wichtig eine Universität an sich für das Wiederaufblühen der Region sei, so ein Artikel in der Trierischen Zeitung. Wenige Jahre später, als in Frankfurt eine Universitätsgründung diskutiert wurde, warb man mit der heiteren Naturumgebung Triers. 1919 eröffnete Frankfurt, Trier erreichte kein Signal von oben, um den Gedanken Schieders noch einmal aufzugreifen, auch ein erneuter Versuch im selbigen Jahr nicht. Der Einfluss des Katholizismus blieb, auch in der Endphase der Weimarer Republik, als aus klerikalen Kreisen für eine rein katholische Universität geworben wurde. Der in den ersten Folgen dieses Podcasts mehrfach erwähnte Nikolaus von Kues sollte Namenspatron werden. So glaubte man im Jahr 1930, Trier helfen zu können. Von unumstößlichen Traditionen war die Rede. Die politische Entwicklung, das wissen wir, nahm einen anderen tragischen Weg. Und damit auch der Begründungszusammenhang für eine akademische Institution. Hierzu noch einmal kurz Stefan Laux.
Nach dem Ersten Weltkrieg lassen sich insbesondere in der katholischen Publizistik einige Indizien dafür finden, dass die Forderung oder die Erwartung einer rein katholischen Universität, wie Herr Jeckel soeben zitierte, nun in einen anderen Begründungszusammenhang gestellt wird. Zuvor, noch im Herzen Europas, wurde nun immer wieder hervorgehoben, man befinde sich in einer Grenzlage, in der Peripherie, ja, man bilde ein Bollwerk gegenüber Frankreich. Mir scheint dieses gewandelte Vokabular eine Chiffre zu sein für recht traditionelle Begründungszusammenhänge, die letztendlich die Autonomie der katholischen Kirche und der Region zum Inhalt hatten. Man argumentierte nun mit der Not der Menschen, des Volkes, mit der Grenzlage und stellte eine Universität nun in einen Begründungszusammenhang mit eher materiellen und mit sozialstaatlichen Aspekten. Die katholischen Fürsprecher lancierten nun die Vision einer katholischen Universität, die sich dem bildungspolitischen Zugriff der Politik völlig entziehen würde und die insofern auch unbeeinträchtigt würde von den Forderungen der Nationalsozialisten, die, wie wir wissen, im Kern radikal antikirchlich gewesen sind. Insofern, mit einiger Vorsicht, sind diese Hoffnungen auf eine katholische Universität als eine Abwehrbewegung des Nationalsozialismus in der Region zu verstehen, die aber letztendlich, wie es scheint, nicht zu einer breiten Diskussion führten, weil bildungspolitische Fragen in der Spätphase der Weimarer Republik angesichts der ökonomischen Nöte nicht im Vordergrund der Öffentlichkeit standen.
Ja, Stefan Laux hat es erwähnt, Begriffe wie Grenzlandnot und Kulturmission bestimmten insbesondere die Diskussion nach 1930. Aber wie wir wissen, ist es aus den genannten Gründen auch nicht zu einer intensiven Debatte, soweit wir wissen, darüber gekommen, vor allem nicht zu einer Gründung. Zum Abschluss dieses Podcasts kann man also festhalten, der Initiativen gab es viele. Aber zu keiner Zeit konnte ernsthaft von einer realistischen Chance ausgegangen werden. Aber die Universitätstradition selbst geriet offenbar nicht in Vergessenheit. Das wird uns auch der Blick auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg veranschaulichen. Das wird Aufgabe des nächsten Podcasts sein. Heute danke ich insbesondere Stefan Laux für seinen Beitrag und wir beide bedanken uns natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Thank you.